Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games.
Willkommen zurück zum Serious Games Podcast und heute mal wieder mit zwei Interviewpartnerinnen. Diesmal bin ich mit Karlsruhe und Berlin verbunden. Dieses Mal stehen mir Rede und Antwort die Jasmin Houston. Ich habe mir also sagen lassen, ihr Nachname wird wie die amerikanische Stadt ausgesprochen. Und mit der Emi Scheffel. Und Emi, du bist in Berlin. Die beiden haben 12 or Higher gegründet. Wie genau es dazu kam und was genau ihr also mit Pen und Paper Event tut, wie sich das anfühlt für die Teilnehmenden, das erfahren wir in dieser Folge. Erstmal an euch beide herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch, also ganz viel zu erfahren. Ich also bin natürlich sehr neugierig. Vielleicht gibt's da ganz viele Pen and Paper Spielende da draußen. Ich habe da ganz wenig Erfahrung, insofern bin ich umso neugieriger. Klassische Einstiegsfragen von mir sind auf der einen Seite, stellt euch doch mal bitte kurz vor, vielleicht auch gerne, wie ihr euch getroffen habt, weil ihr habt ja ganz interessante Hintergründe, die gar nicht so aus dieser Spiele-Area kommen. Das habe ich auf eurer Webseite gelesen. Und die zweite Frage fürs Thema ist quasi, wie erklärt ihr Pen und Paper Games oder ein Pen-and-Paper-Event jemandem, der noch nie etwas davon gehört hat.
Okay, da haben wir ja jetzt erstmal was zu tun. Also, genau, mein Name ist Jasmin, ich bin 34, ich lebe in Karlsruhe und mein Lebenslauf hat diverse Zickzacke von Ausbildung zur Metallbauerin über Physikstudium, kleinen Abstecher in die Konzernwelt und dann mit Irmi zusammen die Gründung von 12 or Higher. Genau, und Irmi und ich kennen uns schon viele, viele Jahre. Wir haben uns, glaube ich, initial beim Aikido mal kennengelernt, also beim Sport. Und ich hatte da vorher schon zum ersten Mal so ein Stück weit Wind bekommen. Es gibt da diese abgefahrenen Spiele, heißt Pen and Paper Rollenspiel, noch nie gehört, klang cool. Hab mich da reingestürzt und dachte irgendwann, okay, ich möchte jetzt mein eigenes Spiel aufziehen, leiten. Und bin dann damit natürlich zu Irmi. Und das war so der Anfang von unserer gemeinsamen Reise.
Okay, ja, spannend. Irmi, du kannst das bestimmt bestätigen.
Ja. Jasmin hat nicht gelogen. Genau, ich bin die Irmi. Ich bin gerade noch 30 und wohne in Berlin. Ich bin eigentlich studierte Biotechnologin, habe mich viel mit Mikrobiologie und so Prozessingenieurszeug beschäftigt. Dann ganz viel mit Pilzen, habe eine Zeit lang für ein Startup gearbeitet, wo wir Pilze gezüchtet haben. Und genau, dachte mir dann auch irgendwann, warum nicht in die ganz andere Richtung. Und habe mit Jasmin zusammen 12 Higher gegründet. Und ich glaube ansonsten, Jasmin eigentlich auch schon alles gesagt. Ich habe auch in meiner Jugend schon mal von diesen ominösen Pen-and-Paper-Spielen gehört, habe aber nie irgendwie Zugang dazu gefunden, beziehungsweise habe auch nie Leute getroffen, die das machen. Und dann kam Jasmin eines Tages und hat gemeint, hey, ich würde gerne. Und ich habe sofort, na, wo ist die E-Mail-Liste, wem muss ich meine Seele verkaufen? Ich mache alles, aber ich möchte bitte unbedingt mitmachen. Und ja, dann haben wir jahrelang, ich glaube 7 Jahre lang, haben wir zusammen Pen and Paper gespielt. Dann ist Jasmin nach Karlsruhe gezogen, was die Sache erschwert, aber nicht unmöglich gemacht hätte. Dann kam Covid, das war auch noch so ein Ding. Und genau, dann waren wir vor allem auch beide irgendwann mit dem Studium fertig. Und da ändert sich ja dann die zeitliche Verfügung nochmal ein bisschen. Und genau.
Wow, das klingt schon mal gut und Gott, ich dachte schon, das ist ja vielleicht schon die erste Story, ne? Die Lügen und die Pilze und das Aikido und die Seele verkaufen, aber vielleicht aber ganz zurück zur zweiten Frage. Wie erklärt ihr das denn jemandem, der noch nie etwas von Pen and Paper gehört hat? Also was wäre so euer Pitch?
Oh ja, also für quasi jetzt nicht für das, was wir jetzt beruflich anbieten, aber das Spiel an sich erstmal selber. Pen und Paper Rollenspiele sind einfach erstmal eine weitere Kategorie von Spiel. Ne? Also so wie Uno ein Kartenspiel ist und Monopoly ein Brettspiel, gibt's einfach noch eine komplett weitere Kategorie von Spiel, die halt noch nicht so im Mainstream verbreitet ist. Und ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, wenn man das auf sehr deutsch ausdrückt, ein kollaboratives Erzählspiel. Ja? Also klingt richtig lustig. Und was man da aber tut, ist, man setzt sich mit seinen Freunden zusammen an den Tisch, sei der physisch oder virtuell, und man taucht gemeinsam in eine komplett fiktive Welt ab und man stellt Charaktere in dieser Welt dar und erlebt gemeinsam ein Abenteuer in dieser Welt als diese Charaktere. Ja, und dann kann man Geschichten und Abenteuer erleben im klassischen Fantasy-Bereich à la Herr der Ringe. Man kann in den Weltraum gehen, man kann belebte Gartenzwerge im Baumarkt spielen. Zukunft, Vergangenheit, alles ist möglich, ja. Also das ist das Wahnsinnige und Tolle. Das Limit ist ja die Fantasie, die kein Limit hat, also geht alles. Und das Spiel funktioniert dadurch, dass eine Person übernimmt die Spielleitung und die hat so ein Stück weit so einen roten Faden für eine Geschichte im Hinterkopf und die beschreibt den anderen Spielenden, hey, ihr hört gerade Vogelgezwitscher und ihr merkt das jetzt auch so, es wird langsam ein bisschen kälter und Nebel zieht rein und fragt dann immer an irgendeiner Stelle, was wollt ihr tun? Und das ist die Stelle, wo die Spielenden dann sagen, also mein Charakter, der macht jetzt XYZ oder ich möchte jetzt irgendwie da und dahin gehen oder und so entwickelt sich eine Geschichte. Und damit so ein bisschen ein Zufallselement reinkommt, ne, damit nicht jeder einfach nur sagt, na, ich mach A und dann klappt A, gibt's noch Würfel, die da so ein bisschen Zufallselement mit reinbringen, ob und wie gut das jetzt klappt, was man davor gehabt hat. Und so entwickelt sich dann eine komplexe Geschichte, ein wahnsinnig immersives Erlebnis, was man dann damit im privaten Bereich mit seinen Freunden haben kann.
Okay, das klingt gut. Das klingt auch nach einem sehr langen Pitch.
Entschuldigung.
Nein, alles gut, alles gut. Ich habe nämlich noch folgende Frage. Jetzt sind wir ja beim Serious Games Podcast. Mhm. Das heißt also, ihr bietet das ja jetzt nicht nur der Spiele wegen an und des Storytellings und ich habe verstanden, da kann man einen schönen Tag, einen schönen Abend verbringen mit Menschen, die man mag oder besser kennenlernen will, sondern es geht ja eben tatsächlich auch um den Business-Kontext, um auch ein Lernziel oder eine Intention, die ihr mit dem Skripten, und dazu kommen wir dann gleich, wie ihr das dann auch entwickelt für Teams oder für eure Kunden. Was sind denn da typische Einsatzgebiete, wollte ich fast sagen, aber so typische Fragen, die eure Auftraggebenden zu lösen suchen und wo ihr sagt, Mensch, da könnte ein Pen-Paper-Rollenspiel hilfreich sein.
Genau, also was wir machen, wir sind spezialisiert auf Teamentwicklung und vor allem auf Teamdynamiken, was der Natur des Pen and Paper geschuldet ist, weil wir festgestellt haben in unseren privaten Sessions, dass sich diese Teamdynamiken ähneln zu denen von Arbeitsteams. Ne? Also es ist, da kommen bei beiden Sachen, also bei Pen and Paper und auf der Arbeit, kommen ja Experten von verschiedenen Hintergründen zusammen, die ein gemeinsames Ziel haben, mit begrenzten Ressourcen und irgendwas, was im Weg steht. Und uns ist ganz oft aufgefallen, dass Probleme, die wir oder einfach Vorkommnisse, die wir mit unseren Teams, bei unseren Jobs hatten, dass die 1:1 am Spieltisch wieder aufgetreten sind, obwohl die Umgebung ja deutlich anders ist. Genau, und was wir machen, ist, wir spielen eben ein Pen-and-Paper-Abenteuer mit den Teams. Also erstmal gucken wir uns an, wer sind die Leute in dem Team, wie arbeiten die zusammen und wo sagen sie selber, dass sie vielleicht, ne, dass manche Sachen nicht klappen. Da gibt's die Klassiker von Priorisierung von Aufgaben. Ne? Es ist entweder passiert die gar nicht oder sie passiert und wird nicht eingehalten oder sie passiert und passt dann nicht mehr und wird nicht angepasst. Kommunikation, ne? Die Wurzel allen Übels ist ja immer die nicht funktionierende Kommunikation. Genau, und wir gucken praktisch so ein bisschen, womit kommen die Teams. Wir fragen auch noch jemanden aus dem Team sozusagen, also einen Coach, den die vielleicht schon haben, oder ein Teamlead, wo die Themen so sind. Und dann schreiben wir für die ein eigenes Pen-and-Paper-Abenteuer, wo wir diese Themen aufgreifen und wo wir versuchen, diese Themen zu triggern sozusagen. Und dann spielen wir erstmal mit denen. Also die erstellen sich ihre Charaktere und die machen dann ein nettes Abenteuer.
Darf ich dich ganz kurz einmal bremsen und vielleicht noch mal ganz klein bisschen zurückspulen? Also ich habe nämlich verstanden, also typische Themen, also rund um Teams, Teamdynamiken, Teamkommunikation, Arbeitsfluss oder Priorisierung oder Ordnung von Arbeit. Könnt ihr vielleicht noch 2, 3 andere Themen nennen? Also wo kann ich, also bei welchen Themen, also wenn ich sowas jetzt in meinem Team beobachte, bei welchen Themen sagt ihr, wow, da gibt's einen guten Fit, das könnt ihr auch gut sichtbar machen mit der Story beziehungsweise dann mit einem Pen-and-Paper-Game?
Ja, klar. Also wenn man es jetzt mal auf einem abstrakteren Level nochmal anguckt, was wir tun ist, wir helfen dem Team dabei, die eigenen Teamdynamiken zu verstehen, Bewusstsein zu entwickeln. Hey, wie funktionieren wir in welcher Situation? Warum ist das so? Welche Auswirkungen hat das? Und ist das für unseren Berufsalltag förderlich, ja oder nein? Ja. Und das können dann also Dynamiken sein, wo es zum Beispiel darum geht, also alles, was Irmi gesagt hat, mit dem Priorisieren von Aufgaben, aber auch zum Beispiel, an welcher Stelle entstehen Konflikte? Wo wird der Konflikt eingegangen? Wo wird er vermieden? Konfliktscheuheit ist auch ein super großes Thema, was tatsächlich viel eher kommt, als wie gehe ich mit einem Konflikt um? Dann natürlich auch immer wieder Themen, wie hält man alle vom Team wirklich motiviert dabei? Also wie ein Problem, was halt oft kommt, ist, da kommt das Thema Commitment, ja, und Ownership mit rein. Also wie kriegst du das hin, dass über den Verlauf von einem Projekt, dass keine Aufgaben liegen bleiben oder da irgendwo prokrastiniert wird, weil niemand das Commitment oder das Ownership für diese Aufgabe bringt oder bei sich sieht. Ja, und da kann man dann auch sich angucken, warum ist das so? Wer wählt sich denn nach welchen Kriterien seine Sachen aus? Und genau, wie wirkt sich das aus? Und woran könnten wir jetzt erkennen, dass was liegen geblieben ist? Ja, und wie können wir damit umgehen?
Verstehe. Und das versucht ihr quasi, also schon auch in einem Vorgespräch. Also ich kann mir vorstellen, die Teams oder die Auftraggebenden haben ja jetzt nicht unbedingt die Klarheit, ne?
Richtig.
Woran es denn liegt. Also das versucht ihr in einem Vorgespräch. Ich hatte ja auch verstanden, also ihr sprecht mit, gegebenenfalls, gibt es einen Teamcoach oder jemanden, der sich darum kümmert? Natürlich Führungskräfte. Ich habe aber auch verstanden, in unserem Vorgespräch, ihr macht da auch eine Umfrage. Genau. Also vielleicht können wir da ein bisschen mehr erfahren. Also was müsst ihr denn wissen, damit ihr überhaupt in der Lage seid, ein passendes, stimmiges Spiel oder Story Punkte zu entwickeln, dass das Team auch zielorientiert sich verbessert. So.
Da sprichst du einen wahnsinnig spannenden Punkt an, weil es gibt oft eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Leute sagen und denken, wo ihr Problem liegt und dem, wo es tatsächlich liegt. Ne? Das heißt, das Team kann zum Beispiel sagen, ja, unser Problem liegt darin, wir sind nicht gut darin, Aufgaben zu priorisieren. Aber ganz oft ist das, was die Leute wahrnehmen, nur ein Symptom und nicht die Ursache. Das bedeutet, in unserem Analysegespräch machen wir das so, wir führen, also in unserer Analyse führen wir zuerst ein Gespräch, so wie Irmi vorhin meinte, mit der einen Person, die das Team repräsentiert, was wie gesagt der Coach sein kann, ein Teamlead oder halt eine Person aus dem Team. Und da hören wir uns einfach mal so eine Stunde lang an, wie arbeiten die Leute, ne, wie sind die drauf und so weiter und was denkt diese Person, wo können wir am meisten helfen, ne, bei welchen Dynamiken im Alltag knirscht am meisten. Und damit kriegen wir so eine Außensicht auf dieses Team. Eine Perspektive von einer Person und auch nur das, was die Person ja bewusst weiß. Und was wir tun, um dieses Bild abzurunden, ist, dass jedes Teammember, also jede Person, die an diesem Workshop teilnehmen wird, bekommt einen Fragebogen von uns. Der ist relativ knapp gehalten, weil keiner hat Zeit und Lust, irgendwie eine halbe Stunde Fragebogen auszufüllen. Das heißt, es ist irgendwas im Umfang von so 5 Minuten. Und das ganz, ganz Wichtige an diesem Fragebogen ist, der ist anonym. Und wir geben den Spielenden die psychologische Sicherheit, dass wir sagen, dieser Fragebogen, der wird niemals wieder in eure Firma reingetragen. Der ist nur für uns, der ist nur dafür da, dass wir dieses Spiel für euch konzipieren können. euer Chef, eure Chefin, niemand wird diese Antworten zu Gesicht bekommen. Und das führt dazu, dass die Leute wahnsinnig ehrlich sind, ja, und einfach auch wahnsinnig offen sind. Und wir nehmen da einmal einen Teil vom Fragebogen, wo wir wirklich auf einer Skala von 1 bis 10, wie schätzt du XY ein, Empathie, Kooperation und so weiter und so weiter, und runden das ab mit offenen Fragen. Ja, also was denkst du, wo knirscht es denn bei euch in der Zusammenarbeit am ehesten? Oder was läuft denn aus deiner Sicht gut? Und wenn wir uns dann diese ganzen Antworten angucken und das zusammenbringen mit dem aus diesem Analysegespräch, dann gibt das, da kristallisiert sich ein Muster raus. Das heißt, du siehst zum Beispiel oft, manche Leute werden zum Beispiel unterschiedliche Dinge nennen und dann stellst du fest, Moment mal, das sind alles Symptome und das passt zusammen auf eine Ursache. Ja, das heißt, selbst wenn das Team zum Beispiel sagt, ja, wir haben ein Problem damit, Aufgaben zu priorisieren, und wir stellen aber fest, ihr habt ein Problem damit, dass ihr zwei unterschiedliche Wertelager in eurem Team habt, ja, dann werden wir sagen, okay, wir greifen dieses Aufgabenpriorisieren natürlich mit auf, aber wir werden uns fokussieren auf die Arbeit an den Werten, weil das die Ursache ist und nicht das Symptom. Ja. Das heißt, da nehmen wir uns raus, das wirklich zu definieren, was das Thema ist, was wir am meisten in das Spiel mit aufgreifen, weil wir da den größten Benefit sehen. Ne? Weil es geht ja auch nicht darum, das Team komplett auseinanderzunehmen und zu sagen, das und das funktioniert alles überhaupt nicht, ihr macht jetzt alles komplett anders. Sondern unser Ziel ist zu gucken, wo können wir mit den kleinsten Veränderungen den größtmöglichen Effekt rausholen. Ne? Weil wenn du mit großen Veränderungen hantierst, dann bist du bei Change-Prozessen, dann bist du bei Change-Resistance. Das kannst du alles nicht tun, wenn du nicht das Team langfristig begleitest. Das heißt, wir fokussieren uns auf, wo haben wir einen langen Hebel mit einer kleinen Änderung.
Das bedeutet aber auch, also wenn ich das richtig verstehe, so das Thema des Workshops oder der Workshops muss natürlich ein recht offenes sein, ne? Also so, hey, wir wollen als Team uns verbessern oder wir wollen mal gucken, was, ne, unsere Teamdynamik so zutage trägt, wo wir vielleicht Funktionales und Dysfunktionales anschauen können, um da vielleicht an weitere Ideen zu entwickeln etc., ne? Weil ich frage mich gerade, wie dann der letztendlich, wie das Workshop-Ziel dann auch definiert wird, ne? Weil ihr braucht ja erstmal die Umfrage, geht ihr dann nochmal zurück zum Auftraggeber oder zur Auftraggeberin und sagt, guck mal, wir haben hier Symptom und Ursache. Das sind so Muster, die wir erkannt haben. Da würden wir gerne eine Story drum bauen, um Gespräche in die und die Richtung zu ermöglichen. Also gibt's da nochmal so eine Schleife?
Das kommt drauf an. Es gibt manche, die möchten das tatsächlich. Die wollen sagen, okay, ich möchte da wirklich nochmal hören, was habt ihr jetzt rausbekommen? Wie schaut's aus? Natürlich so, ohne dass wir jetzt die einzelnen Antworten da irgendwie rausgeben. Aber viele bringen uns da auch einfach ein großes Vertrauen entgegen. Und natürlich, wenn die mit dem Thema kommen, wir ignorieren das ja nicht, ne? Also wir nehmen das ja auf jeden Fall mit auf. Und meistens fügt sich das aber einfach in einen größeren Kontext ein.
Okay, verstehe. So, jetzt, genau, spule ich nochmal ein bisschen vor, weil jetzt habt ihr quasi, ich sag mal, ein Grundverständnis, also Gespräche geführt, einen Fragebogen und Antworten eingesammelt. Jetzt habt ihr quasi Ursache, Wirkung, vielleicht Muster erkannt, Werte, kleine Anekdoten. Was macht ihr jetzt damit? Also wie geht's dann weiter? Also sitzt ihr dann, ich stelle mir das gerade so vor, ne, dass ihr da so an so einer Wand sitzt und dann so Fäden miteinander verbindet und Themen. So ein Profile.
Das machen wir ab jetzt so, das ist geil.
Ja. Genau, also wie geht's dann weiter? Und vor allen Dingen auch, wie lange dauert das? Gott, so viele Fragen auf einmal.
Genau, also wenn wir, ich sag mal, die Richtung wissen, wo es hingehen soll, dann laufen Jasmin und ich los und schreiben eben dieses Abenteuer mit dem ganzen Input, den wir bekommen haben. Da gibt's ein paar Sachen, also eine große Sache, die wir auch immer berücksichtigen, auch in den Fragebögen, ist, auf welche Art von Geschichte hat dieses Team denn auch Lust? Ne? Also wir fragen da immer so ab, hey, seid ihr in der Fantasy-Richtung unterwegs? Mögt ihr Star Wars? Wollt ihr Mystery? Wollt ihr englische Adelshäuser des 18. Jahrhunderts? Um da einfach schon mal so einen Punkt zu haben, um alle abzuholen. Die Abenteuer sind meistens einigermaßen geradlinig, ne, weil wir haben nur eine begrenzte Zeit und wir spielen mit Leuten, die nicht im Pen and Paper beheimatet sind, sage ich mal. Die sind beschäftigt mit Spielen, die brauchen nicht noch drei Twists und Turns irgendwo. Und dann überlegen wir uns, also was ist jetzt dieses Thema und wie wollen wir das beobachten? Also wie wollen wir diese Dynamik hervorrufen? Und wenn wir zum Beispiel jetzt das Thema Aufgaben priorisieren nehmen, ne, und wir haben festgestellt, okay, hier hat das Team Probleme oder hier sagt das Team, das läuft bei uns nicht so gut, dann schreiben wir eine Geschichte, indem wir jedem dieser fiktiven Charaktere vielleicht eine eigene Aufgabe geben und dann der Gruppe nochmal eine Gesamtaufgabe. Na, und dann framest du das so, das Allerwichtigste ist, dass ihr diese Gesamtaufgabe löst, aber jeder von euch hat noch eine eigene Agenda. Wie macht ihr das? Vertraut ihr euch einander an? Ne? Da kann man schon beobachten. Erzählen sie sich das oder sind sie alle so, ich erzähle mal, ne, ich behalte das für mich. Wie wird damit umgegangen?
Okay, also ich muss doch nochmal so voll die Anfängerfrage, ne? So, also was braucht's denn eigentlich alles für so ein, also Pen and Paper Adventure. Also ich habe verstanden, natürlich die Teilnehmenden, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Ich vermute, es braucht Papier und Stift, aber das ist einfach nur so eine vage Vermutung. Ich habe verstanden, es gibt so ein Thema, so ein übergeordnetes Thema, sei es Fantasy oder Adelshäuser, sei es irgendwie Zukunft oder Vergangenheit. Ja, also das habe ich verstanden. Und Aufgaben. Und dieses Briefing, macht ihr das oder bekommen das die Teilnehmenden dann so geheim als Umschlag? Also könnt ihr uns mal so ein bisschen genau erzählen, wie, ja, an was ihr alles denken müsst? Also was so alles Elemente sind, die ihr einstellt, würde ich sagen, oder designt oder wirklich individualisiert? Also ich höre raus, es gibt jetzt nicht die Schublade, wo 30 Spielekombinationen drin sind und wo ihr einfach rauszieht und sagt, das passt, sondern ihr schreibt das, skriptet das tatsächlich für jedes einzelne Team separat, ne?
Genau, um da vielleicht mal so auf einer konkreteren Ebene das nochmal zu beschreiben. Also Irmi und ich, ne, wir telefonieren dann ganz viel, wir schicken uns Sprachnachrichten hin und her, wir pitchen ganz viele Story-Ideen hin und her, wir überlegen uns verschiedene Spielmechaniken. Und wir gestalten auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das, was die Leute brauchen, um zu spielen. Natürlich brauchen sie einen Stift, kriegen sie auch von uns. Natürlich brauchen sie Papier. Und dieses Papier ist nicht einfach nur ein leerer Zettel zum Mitschreiben, sondern das ist ein sogenannter Charakterbogen, wo dann draufsteht, was die Figur, die sie jetzt verkörpern kann. Worin ist die gut, worin ist die schlecht? Und so eine Figur hat ja auch eine Hintergrundgeschichte. Ne? So eine Figur ist ja kein Baby, was gerade auf die Welt kommt, sondern so eine Figur ist vielleicht eine 30-, 40-jährige Person, die schon ein Leben gehabt hat, die deswegen Dinge erlebt hat, Dinge kann und eine Welteinstellung hat. Und diese Figuren bereiten wir auch vor, ein Stück weit. Und dementsprechend auch die ganzen Spielmaterialien. Es gibt ja auch zum Beispiel im Spiel, dann kann es mal sein, dass es Sinn macht, dass sie eine Landkarte kriegen, dass sie was haben, wo sie so ein bisschen sich dran orientieren können als Handout. Ne? Diese Sachen gestalten wir alle, beziehungsweise lassen sie gestalten. Und zwar auch immer so, dass sie zur Geschichte passen, weil das ist wahnsinnig wichtig für die Immersion. Ne? Also wir müssen wirklich gucken, dass wir die Leute in diese Fantasiewelt reinbekommen. Deswegen ist es wichtig, dass auch diese Spielmaterialien da gut zu passen. Und die Leute bekommen dann diese Materialien und je nachdem, wenn wir vor Ort spielen, bringen wir die Sachen einfach mit, kriegt jeder eine Kiste in die Hand gedrückt, ist alles drin. Wenn wir virtuell spielen, dann kriegen die Leute das natürlich vorher per Post. Ne? Und diese Materialien benutzen sie dann im Spiel, also das läuft ganz konkret so ab, dass wir, der erste Workshop, den wir machen, ist eben das Pen-and-Paper-Rollenspiel, der geht 4 Stunden und da tun wir dann verschiedene Dinge, um wirklich die Leute in diese Welt und in das Spiel reinzubekommen. Ne? Weil manchen fällt es leicht, manche brauchen dann einen Moment länger. Und der erste Schritt ist, klar, wir stellen uns erstmal vor, hallo, wir sind die, wir spielen heute mit euch Pen und Paper, habt ihr noch nie gehört, macht nichts. Und dann ist die erste Ebene ist sozusagen, dass wir sagen, okay, hier, wir machen eine Hintergrundmusik an, die dazu passt, dann lehnt euch mal kurz zurück. Wer möchte, macht die Augen zu. Wir lesen euch jetzt kurz was vor. Und dann kriegen die so 2-3 Minuten ein Hörerlebnis, wo sie erstmal schon mal einen Flavortext vorgelesen bekommen, der sie schon mal in diese Welt reinversetzt. Ja, da geht dann so das erste Kopfkino schon mal los. Und dann sagen wir, okay, je nachdem, wie viele Leute das sind, teilt euch in Gruppen auf oder auch nicht. Und dann werden die Charaktere erstellt. Und dann bekommen die von uns eben dieses Paper, ja, also diesen Charakterbogen, wo dann schon so ein Framework drauf ist, wer diese Person ungefähr wäre. Aber immer mit dem Ding, dass die Leute diesen Charakter fertig machen. Das heißt, da sind dann Fragen drauf, wie, ne, also da steht dann zum Beispiel, naja, die Person hat in ihrer Vergangenheit eine Raumschiff-Ausbildung gemacht, aber was denn genau? Ist sie jetzt Pilotin? Ist sie Mechanikerin? Was ist sie denn jetzt? Ne? So, warum? Und das führt dann dazu, dass die Leute, die quasi an dem Punkt schon schnippbumm in der Welt drin sind, die können sich richtig schön dann da schon reinsteigern und Ideen generieren und das ausschmücken und tun und machen. Und die Leute, die noch nicht in der Welt drin sind, die haben dann da was, wo sie sich langhangeln können, um in diese Welt wirklich reinzukommen. Und je nachdem, was die Anforderung ist, nutzen wir auch diese Charaktererschaffung schon, um Dinge zu beobachten und um Effekte zu erzielen. Und dann passiert das Spiel. Das heißt, dann kommen alle zusammen an den Tisch. Und dann,
ja, darf ich eine Frage stellen? Wie lange dauert es ungefähr? Also mit diesem Charakter, also ne, Timebox so 4 Stunden, ja. Halber Tag. Wie lange bin ich dann beschäftigt, meinen Charakter zu vollenden sozusagen, zu veredeln?
Ja, das ist maximal 1/2 Stunde. Oh, okay. Das ist, kann auch kürzer sein, aber manchmal macht es Sinn, dass man sich da wirklich 1/2 Stunde Zeit gönnt. Gerade wenn wir die Charaktererschaffung auch schon nutzen, um Effekte zu erzielen und um Dinge zu beobachten.
Okay, ja. Und was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also Effekte erzielen, das heißt, es sind dann schon Fragen, wie die Person, ich sag jetzt mal, mit Konflikten umgeht, wie sie kommuniziert oder welche Werte die Person hat oder was sind das für
also zum einen, ja,
Interventionen?
Zum einen hast du natürlich so, wenn zum Beispiel ein Thema von dem Ziel ist, Vertrauen ist irgendwie nicht so ausgeprägt, wie es sein könnte, dann werden wir da was mit einbauen, wo die Leute wirklich eingeladen sind, sich zu öffnen und in einen vertrauensvollen Dialog reinzugehen. Und dadurch, dass es aber immer dieses Abstraktionslevel von dem Spiel ist, schafft es einen sehr, sehr sicheren Raum. Ja?
Okay. Kannst du da noch eine Ebene konkreter werden? Ja. Also sag mal, Vertrauen ist ein Thema. Was würde ich jetzt an meinem Charakter so erkennen können oder entwickeln, beitragen können, um das Thema Vertrauen zu triggern. Einfach nur so exemplarisch.
Ja. Ein Beispiel wäre zum Beispiel zu sagen, okay, euer Charakter kann A, B und C und jetzt gibt jeder von euch eine Erfahrung, die euch als Person geprägt hat, in diesen Charakter mit rein und das ist dann eine Fähigkeit, die dieser Charakter kann. Also, sagen wir mal zum Beispiel, du hast auf einer Reise mal irgendwas was Krasses erlebt, was dich irgendwie geprägt hat, als eine ganz besondere Person kennengelernt oder bist auf einen Berg gestiegen und das war irgendwie für dich ein Wahnsinnserlebnis. Und dann bringst du zum Beispiel dieses Bergsteigen als prägendes Erlebnis mit rein. Und dann kann dieser Charakter bergsteigen. Der Witz dabei ist dann, dass wenn wir in einer gewissen Gruppengröße sind, dass die Leute sich diesen Charakter teilen und dass dann andere Personen dein Trade mit ausspielen. Das heißt, du repräsentierst plötzlich persönliche Eigenschaften von den Leuten, mit denen du zusammenspielst. Ja? Und das ist was, dazu musst du anderen vertrauen, dass du das zulassen kannst und du musst dich in die reinversetzen, dass du das andersrum auch tun kannst.
Okay, verstehe. Also ich habe jetzt so 2 Sachen gelernt. Das eine ist, also die Frage ist schon sehr konkret, ne? Was bringst du jetzt als Spielender mit in den Charakter ein, also das kann man wirklich auch so fragen, ne? So ein Erlebnis von dir, wie ihr gesagt hattet, ne? Was ist das jetzt eine Fertigkeit oder Fähigkeit, die dein Charakter jetzt auch im Spiel dann eben kann? Und das Zweite, was ich jetzt gelernt habe, es ist schon auch möglich, dass 2 oder sogar mehr Spielende einen Charakter repräsentieren, ne?
Genau.
Ja, okay. Ich habe die beiden nicken gesehen, ja, aber das könnt ihr natürlich jetzt nicht hören. Ne? Aber okay, ich verstehe, wow. Verstanden. Die Charakter sind fertig, ja, weil ich glaube, da könnte man fast eine eigene Folge
drüber machen. Oh ja.
Was man alles an Feinheiten, an Charakteren herausarbeiten kann und an Eigenschaften. Die Spielenden kommen dann wieder zurück oder sind dann an einem Tisch. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht's dann los? Also, wie gesagt, sie hatten ja schon den Flavortext hatten sie ja schon gehört. Sie haben jetzt ihren Charakter. Werden die jetzt vorgestellt oder was ist so die erste Amtshandlung quasi meines Charakters?
Genau, es gibt immer eine kurze Charaktervorstellung für alle am Tisch. Ne? Da sagt man, ja, mein Charakter heißt so und so und das. Und ja, dann geht's direkt los mit der ersten Szene. Jasmin und ich stellen, also jeweils einer von uns stellt eben die Spielleitung, das heißt die Person, die durchs Spiel durchführt. Und die erste Szene ist immer die ist ganz klassisch im Pen and Paper die Quest, ne? Also der Call to Action. Sie wissen ja vorher schon so ein bisschen, worum es geht, aber hier ist jetzt nochmal, hier sind die Feinheiten von eurem Auftrag. Da befindet ihr euch gerade, ne? Also natürlich auch, wo fangen Sie an? Sind Sie gerade in einem Raumschiff-Shuttle auf dem Weg irgendwo hin? Sind Sie in irgendeinem Tal? Sind Sie in einer Taverne? Wer gibt Ihnen die Aufgabe, genau? Und dann gibt's immer den berühmten ersten NPC. Ein NPC ist ein Wesen in der Welt, das von der Spielleitung gespielt wird. Und es ist praktisch jedes Wesen, das nicht, also jeder Mensch oder jeder sprechende Löwe oder jedes Alien, das nicht von den Spielenden gespielt wird, wird von der Spielleitung gespielt. Das heißt, die sind in der Taverne und die Spielleitung ist der Tavernenbesitzer zum Beispiel und sagt, Mensch, seit Tagen kommt kein Bier mehr an, meine Bierlieferanten werden immer überfallen, könnt ihr mal in den Wald gehen und nachgucken, was los ist. Und dann werden da so ein bisschen Infos gegeben, damit ganz klar ist, das ist jetzt das Ziel. Und was da sehr wichtig ist oder was wir da immer machen, ist diesen allerersten NPC, den überzeichnen wir bis zum geht nicht mehr. Also da gehen wir schauspielertechnisch einmal in die Vollen und machen uns so wichtig zum Horst, damit dieses Eis gebrochen wird, damit die Leute im Spiel ankommen und verstehen, oh, okay, hier kann ich auch aus mir rausgehen, wenn ich möchte. Ich kann dieses Rollenspiel ausleben, wenn ich möchte. Und das ist praktisch so eine Verletzlichkeit, die wir erstmal zeigen. Ne? So wir gehen da wirklich rein und geben da einmal alles, so ein bisschen als Vorschuss. Genau, und das ist so das Nächste, was passiert, ist eben nochmal die ganz genaue Aufgabenstellung und der erste Eisbrecher-NPC.
Okay, und darf ich fragen, was NPC heißt?
Das ist ein Non-Player-Character. Also genau, es gibt die Player-Character, das sind die von den Spielenden gespielt werden, und der NPC ist der Non-Player-Character.
Okay. Dann ist es eröffnet. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie stellt ihr denn eigentlich sicher, weil ihr lebt ja jetzt die Gruppe auch zum ersten Mal, ne? Mhm. Und ihr habt ja quasi bis auf die Eröffnungssequenz und vielleicht passiert auch noch was vorm Workshop, also bevor es dann losgeht in eure Intro, habt ihr die Gruppe nie als Gruppe, so wie sie sind, kennengelernt.
Ja? Das ist richtig.
Und ich stelle mir gerade vor, ne, weil ihr lernt die jetzt quasi ja schon mit ihren Charakteren verbunden kennen, also teilweise mehr, teilweise weniger. Ja. Wie haltet ihr denn jetzt auseinander, wenn, also diese Einladung, dieses Lead by Example, sofort auf fruchtbaren Boden fällt und Einzelne dann sagen, ja, jetzt lasst uns in den Wald rennen, wir, guck mal, da sind Waffen in der Ecke, jetzt rennen wir erstmal raus und ich bin Robin Hood und also wie kriegt ihr das denn so, also erspürt, also ich frage mich so richtig in der Moderation auch, wie könnt ihr auseinanderhalten, ob das jetzt etwas ist, was diese Person vielleicht schon immer mal machen wollte und sich noch nie getraut hat? Oder ob die immer so ist.
Das ist eine wirklich wundervolle Frage, weil das auch eins der häufigsten Bedenken ist und auch der häufigsten Fragen im zweiten Workshop-Teil in der Retrospektive, nämlich so, ja, also das ist ja jetzt alles schön und gut und das hat ja Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, no offense, aber im Berufsalltag läuft das bei uns natürlich komplett anders ab. Da sind wir natürlich und sind unsere Meetings viel disziplinierter. Natürlich würde ich mich in echt nie so verhalten. Ja? So, 2 Minuten später, dem ist tatsächlich nicht so. Also es ist so, das hat mal jemand sehr, sehr schön gesagt, und da zitiere ich jetzt, ja, die haben alle Masken getragen, aber diese Masken waren sehr durchscheinend. Und das fasst es sehr, sehr schön zusammen, weil du spielst zwar einen Charakter, aber es schafft praktisch niemand, nicht doch eigentlich sich selbst zu spielen. Das heißt, der Kern deiner Persönlichkeit wird immer durchkommen. Und natürlich sind manche Sachen ein bisschen geschiftet, ne? Natürlich benimmst du dich im Business ein Stück weit anders, weil du dich filterst, weil du deine Persönlichkeit an die Business-Situation anpasst. Aber die zugrunde liegenden Dynamiken der Zusammenarbeit, die entstehen durch diese Persönlichkeitskerne. Ja, natürlich kommt da noch ein bisschen was drumherum, aber das ist die Basis. Und diese Persönlichkeitskerne, die kommen immer durch. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich persönlich bin eine sehr extrovertierte Person und wenn man mir den Freiraum gibt, dann werde ich da auch irgendwie laut und was nicht alles. Und ich habe mal versucht. Ich dachte, ich challenge mich in einer privaten Runde. Ich spiele jetzt Ich spiele jetzt eine schüchterne Prinzessin. Und ich bin nach 30 Minuten habe ich kapituliert. Ich habe körperliche Schmerzen gelitten, weil es mir so schwer gefallen ist. Und das beobachten wir da halt auch. Das heißt, dadurch, dass die Leute sich ja sicher fühlen, weil sie denken, sie spielen jemand anderes, verhalten sie sich umso authentischer. Ja. Und wenn sie das dann einmal kapiert haben und wir sie quasi einmal da durchgeführt haben, zu sagen, okay, also im Spiel ist die Diskussion so und so gelaufen, wenn wir das jetzt einmal abstrahieren und dann stellen sie fest, ja, okay, das ist vielleicht doch das Gleiche wie im Arbeitsalltag. Ja.
Ja, okay. Also ich verstehe, ihr seid auf jeden Fall mit der Wahrnehmung beschäftigt, ne, von dem, was da so passiert, also auf verschiedenen Ebenen, ne, weil es gibt ja die Storyline und dann gibt es ja das, was die, genau, Persönlichkeit beziehungsweise das Verhalten, was eben dann sichtbar ist. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir dann auch nochmal in das Debriefing, also was dann auch nach dem Pen and Paper Game passiert, was gibt's sonst noch so für Momente, also ich verstehe, ihr spielt an der einen oder anderen Stelle die NPCs, die Non-Player-Characters. Ihr habt aber auch gesagt, es gibt auch so zufällige Momente, also dass man würfelt oder dass man entscheidet. Was sind so noch weitere, ohne jetzt alle aufzulisten, aber was sind noch so weitere Momente, die den Spielenden so begegnen? An Spielmechaniken und vielleicht aber auch gerne so an Quests oder Überraschenden.
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz abhängig davon, wie wir das Abenteuer geschrieben haben. Also da sind uns auch keine Grenzen gesetzt von ihr trefft grimmig aussehende Orks, die ihr jetzt vermöbeln müsst oder die vermöbeln euch, gucken wir mal. Ihr seht da irgendwie in der Ferne was glitzern und es stellt sich raus, es ist ein Schatz, der ist aber verflucht. Hier ist eine tiefe Schlucht, guckt, wie er rüberkommt, eins der schlimmsten Pen-and-Paper-Monster sind verschlossene Türen. Und das klingt jetzt bescheuert, aber Teams können sich Stunden mit verschlossenen Türen aufhalten. Und das ist eben von diesen Zufallselementen abhängig von den Würfeln, deswegen gibt's die Würfel auch. Das hatten wir eingangs gesagt, ne, diese Charaktere, die man darstellt, die sind in manchen Sachen gut und in manchen nicht. Da hat man Nummern auf seinem Charakterbogen stehen und also ganz banal gesagt, je höher die Nummer, desto besser ist dein Charakter in dieser Sache. Also zum Beispiel habe ich da ein Attribut Stärke und wenn ich da eine hohe Nummer habe, bedeutet das, der Charakter, den ich spiele, ist sehr stark. So, und jetzt ist da eine verschlossene Tür. Was macht ein starker Charakter, der versucht, die aufzubrechen oder aufzustemmen? Und dann kommt jetzt eben der Würfel. Und mit dem Würfel würfel ich einmal und dieses Ergebnis wird mit meinem Stärkewert verrechnet. Und wenn diese Summe hoch genug ist, dann schaffe ich das.
Okay, ja, verstehe. Ich habe noch eine andere Frage. Also ich verstehe, ne, es gibt den Würfel, es gibt die Stories, es gibt die einfach, wie sich die Spielenden jetzt auch bewegen und kollaborieren und was sie tun, das entsteht, ja, emergiert sozusagen. Wie ist es denn eigentlich? Werdet ihr auch manchmal, ich sag jetzt mal so einfach in die Tüte gesprochen, werdet ihr auch manchmal angefeindet, weil man dann sagt so, ja, das hättet ihr uns ja sagen können, ne? So, wenn ihr uns einen anderen Tipp gegeben hättet, wäre alles viel leichter gewesen. Ja? Ist es dann auch manchmal etwas, was dann diesen NPCs oder eben euch sogar in der Spielleitung angekreidet wird? Erlebt ihr das manchmal? Ist das?
Jein. Also dadurch, dass wir in einem professionellen Kontext spielen, sind die Leute schon nett zu uns.
Ja, genau. Also genau, mit Anfeindung meinte ich jetzt auch also nicht,
privat,
dass sie...
Privat genau. Ist das immer eine andere Sache, ne? Privat kochen da die Gemüter durchaus mal über. Ja. Ja, was heißt angekleidet? Also wir spielen, also die Spielleitung ist ja nicht gegen die Spieler. Wir wollen ja auch, dass die Spieler gewinnen. Na, wir wollen ja, dass die ihren Quest schaffen und dass die erfolgreich sind. Das heißt, wenn wir denen Hindernisse geben, ist das ja nur, um ihr Leben interessanter zu machen, sozusagen. Zum Beispiel, wenn was kommt von wegen, ja, aber das hättet ihr uns ja sagen können, dann ist die Antwort natürlich, aber ihr habt nicht gefragt. Und das ist eine Beobachtung. Ihr seid losgelaufen, ohne alle Informationen einzuholen, die ihr im Nachhinein vielleicht gebraucht hättet. Na, das ist schon wieder eine Teamdynamik. Oder vielleicht sieht man ja als Spielleitung dann auch, waren da vielleicht noch ein paar Spielende, die noch weiter fragen wollten. Und einer hat gesagt, nee, jetzt auf geht's, lang genug. Auch das ist eine Teamdynamik. Ne? Also das ist eigentlich ganz gut, wenn solche Sachen kommen, weil das bedeutet, da hat jetzt was nicht geklappt und da ist jetzt Frust aufgekommen und wir können gucken, warum hat das nicht geklappt.
Also meine technische Frage, habt ihr auch Beobachtungsbögen oder sagt ihr, okay, habt so viel Erfahrung, das könnt ihr genau einfach mit einer freien Beobachtung und einigen Notizen könnt ihr diesen Raum halten, aber dann auch diese Beobachtung machen. Ja. Ist das auch etwas, was ihr im Vorfeld euch, also weil ihr euch auch eichen müsst oder beziehungsweise definieren müsst, welches Verhalten wollt ihr sehen? Ich kann mir einfach vorstellen, dass durch diesen, wenn hier ist es so deutlich, dass das ein ergebnisoffener Prozess ist, ne? Das haben wir natürlich bei allen Agile Games, Serious Games, ja, wie die Spielenden mit dem, was das Spiel für sie bereithält, und auch die Regeln und die Möglichkeiten umgehen, das können wir einfach nicht vorhersagen, ne? Auch wenn manchmal Teams ähnlich hier Dinge entdecken oder eben nicht entdecken, ist es bei einem Pen and Paper Game ja so offensichtlich. Das ist wie ein Fingerabdruck oder eben zu 100%.
Fingerabdruck ist ein super schöner Vergleich.
Ne? Ja, es ist auf jeden Fall einzigartig.
Ja,
ne?
Ja. Genau.
Und wie haltet ihr ja das mit eurer eigenen Energie oder Beobachtungsgabe in so einem vierstündigen Setup?
Ja, das ist auch eine richtig schöne Frage, weil wir die hat verschiedene Schichten, weil einer unserer Hauptvorteile ist, wir sind zu zweit. Das hat auf verschiedenen Ebenen viele Vorteile und der Vorteil, den wir nutzen im Themenkontext Beobachtung ist, eine Person kann sich wirklich rein auf die Spielleitung konzentrieren. Und die von uns, die gerade Spiel leitet, die nimmt andere Dinge wahr und die bewertet Dinge anders, weil sie ein Stück weit auch emotional involviert ist, weil sie gerade in der Rolle auch ist, weil sie in der Interaktion drin ist, weil sie da vollkommen immersiv mit in dem Spiel drin ist. Und die andere von uns sitzt quasi mit nebendran und dann offiziell sagen wir, die macht die technische Spielleitung und kümmert sich um die Musik, aber natürlich ist das die neutrale Beobachtungsrolle. Ja? Und diese neutrale Beobachterin, die nimmt nochmal ganz andere Dinge wahr. die kriegt auch manche Sachen vielleicht gar nicht mit, weil sie eben nicht Teil von dieser Diskussion war, weil sie nicht Teil vom Spiel war, kriegt aber auf der anderen Seite Sachen mit, die der Spielleitung entgehen, weil die Spielleitung mit Spielleiten beschäftigt ist. Ja? Also ein Paradebeispiel wäre da zum Beispiel, wenn die Charaktere mit einem NPC diskutieren. Dann ist die Spielleitung diskutiert mit, weil sie ist dieser NPC. Ja? Und dann findet diese Diskussion an irgendeinem Punkt ein Ende. Und für dich als Spielleitung, als Teil, als NPC, als jemand, der an dieser Diskussion teilgenommen hat, hat es vielleicht auf irgendeiner Ebene Sinn gemacht, dass diese Diskussion zu Ende war. Aber ein neutraler Beobachter kann daneben dran sitzen und denken, wieso haben die jetzt mittendrin abgebrochen? Was war jetzt das Ergebnis? Und was ist überhaupt mit diesen zwei Leuten da drüben, die seit 10 Minuten gar nichts mehr gesagt haben? Ja. Und das nehmen wir in der Vorbereitung mit auch, dass wir quasi bei der Konzeption von der Geschichte und den Mechaniken, wir wissen ja, was wir da sehen wollen. Ja, das heißt, das nehmen wir natürlich mit in die Beobachtung und passen dann an den speziellen Stellen halt nochmal besonders auf. Verhalten Sie sich da so, wie wir es erwartet haben? Welches von den Dingern machen Sie? Oder machen Sie halt auch was wir gar nicht vorhergesehen haben? Ja.
Ja, genau. Ja. Würdet ihr sagen, dass ihr, wenn ihr also die spielleitende Rolle auslebt, dass ihr sagen wir mal, allparteilich oder dass ihr euch zurückhaltet oder gerade, weil du jetzt angesprochen hast, dass da vielleicht jemand ist, der oder die ein paar Minuten lang oder längere Phasen des Spiels nicht partizipiert hat, sprecht ihr die Person auch direkt an oder entsteht sowas in dem Moment, wo ihr dann sagt, okay, Jasmin, das war nicht abgesprochen, aber ich muss jetzt hier einen NPC noch kreieren, der kurz rüberfliegt und die beiden mal fragt, was sie da ausgeheckt haben. Also passiert sowas auch oder sagt ihr, ah nee, dann wird's zu komplex?
Nee, sowas passiert durchaus. Also vielleicht nicht ein komplett erfundener NPC. Das ist ein großes Story-Element. Also das ist Ding. Aber natürlich, also als Spielleitung ist dein Job, das Spiel am Laufen zu halten, die Übersicht zu behalten und die Spielenden mit einzubinden. Und wenn du als Spielleitung merkst, von da hinten kam jetzt seit 10 Minuten nichts, dann tut's ein einfaches, was möchte dein Charakter denn jetzt gerade tun? Ne? Also natürlich hat man das auf dem Schirm. Manchmal wird's ein bisschen hektischer. Es ist schwieriger, das alles auf dem Schirm zu haben. Ist auch sehr, sehr anstrengend einfach, weil du auch nach dem Energielevel gefragt hast. Also auch da ist es wirklich gut, zu zweit zu sein. Genau.
Absolut, weil ich denke jetzt natürlich auch an die Teilnehmenden, ne? Und das wäre so ein bisschen meine nächste Frage. Wie, was erlebt ihr oder was seht ihr? Vielleicht gibt es auch noch so ein paar Klassiker an Challenges, die immer gut funktionieren, ne? So wie das mit den Türen, das hattet ihr schon mal
kurz. Die Türen sind einfach immer, das ist geil, ja. Die Türen
sind immer gut, ne? Aber es ist ja auch für die Teilnehmenden gar nicht so einfach, ne? Sich jetzt quasi in der neuen Welt mit Charaktereigenschaften, die nicht nur zu ihnen gehören, zu bewegen.
Aber genau das nutzen wir. Challenges zu lösen. Tatsächlich ist genau das nutzen wir und die wir tun schon alles, was wir können, um das den Leuten wirklich möglichst leicht zu machen. Und das klappt auch in 90% der Fälle sehr, sehr gut, weil Rollenspiel tatsächlich was sehr Natürliches ist, was ja jeder Mensch als Kind tut. Und sich aber als Erwachsener nur irgendwann abgewöhnt, weil das kindisch, das machen wir bitte nicht mehr. Und deswegen innerhalb von dieser ersten halben Stunde, wo wir wirklich gucken, dass wir die Leute ins Spiel holen, siehst du auch, wie bei den meisten Leuten fällt irgendwann so ein Schalter um und dann sind die in diesem, lassen die sich reinfallen und dann spielen die und das ist ganz natürlich und das ist nicht anstrengend.
Genau, vielleicht da nochmal dazu, ist auch der Punkt, den Jasmin angesprochen hat, diese Immersion, die wir schaffen und auf die wir auch so viel Wert legen, die trägt dich wirklich lange. Das ist schon ein anstrengender Workshop. Man muss sich lange viel konzentrieren. Es reden meistens Leute gleichzeitig oder man muss da gut aufpassen. Aber diese Immersion ist im besten Fall, merkst du gar nicht mehr, dass du gerade spielst, sondern du bist in dieser Geschichte. Du willst jetzt diesen Drachen besiegen oder du willst jetzt diesen Mordfall lösen oder du willst jetzt diesen Wettbewerb gewinnen. Wir haben immer eine Pause auch eingeplant in diesen Workshop. Das ist einfach wichtig, ne, dass jeder mal aufsteht. Und es man merkt auch zum Schluss natürlich, man merkt, wenn ein natürliches Ende kommt. Man merkt, ne, also wir haben natürlich ein Zeitlimit, aber man merkt auch, es ist auch immer so ein bisschen Erfahrungssache und spontane Sache, so überziehen wir jetzt nochmal 10 Minuten, weil die gerade da jetzt noch ein wirklich gutes Ende haben wollen, oder moderieren wir ab, ne, weil da kommt jetzt nichts mehr. Und es gibt immer Leute, die mehr drin sind als andere und die bis zum Ende wirklich komplett durchziehen. Und manche, die einfach auch von Natur aus ruhiger sind, die vielleicht auch mit diesem Rollenspiel nicht so viel anfangen können, die gerne ein bisschen zugucken. Und das ist auch super. Also das ist ganz natürlich und das ist auch gut so. Und die sind auch ein wichtiger Teil, die sind auch am Tisch, ne? Aber das ist immer ein bisschen, call in the moment, also.
Ja, absolut, absolut. Ja, genau, das passiert ja dann so in Echtzeit. Diese 4 Stunden, von denen ihr spracht, das ist 4 Stunden Rollenspiel. Da ist jetzt noch keine Reflexion oder kein Debriefing mit drin, ne? Das heißt also, irgendwann ist die Timebox zu Ende, die 4 Stunden sind vorbei, vielleicht auch ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr, das habe ich verstanden, aber wie geht's dann weiter? Also ist es denn gleich im Anschluss, dass ihr mit den Teilnehmenden reflektiert, oder kriegen die dann noch Aufgaben mit in der Zwischenzeit? Also wie muss ich mir das vorstellen? Also die Story ist zu Ende. Wie moderiert ihr den Magic Circle sozusagen ab?
Genau, also wir machen, es gibt einen zweiten Workshop, eben die Retrospektive. Die ist aber bewusst nicht direkt nach dem Spiel, sondern zwei Tage später ungefähr, ne? Auf der einen Seite ist das natürlich für uns zur Vorbereitung, ne? Wir setzen uns natürlich zusammen, wir tragen unsere Beobachtungen zusammen, wir erarbeiten diese Retrospektive, es ist aber auch für die Teilnehmenden wichtig, das mal alles sacken zu lassen und da mal drüber zu schlafen und zu verarbeiten, weil es ist was die meisten noch nie in ihrem Leben gemacht haben oder sehr lange nicht mehr gemacht haben. Und man muss da, es ist was sehr Emotionales, man ist da emotional dabei und man muss da erstmal ein bisschen Abstand gewinnen und damit man auch mit diesem Abstand dann nochmal drauf gucken kann und die Vorgänge auch beurteilen kann.
Okay, und dann trefft ihr euch, also gleiche Gruppe, sagen wir 2 Tage später wieder. Was passiert dann? Also mir ist ja klar, dass es eine Reflexion zu dem Spiel ist, ne? Klar, aber was macht ihr da mit den Teilnehmenden und wie entwickeln sich da eben diese Gespräche, diese fokussierten Gespräche, so das Erleben und die Erkenntnisse? Und dann schließt sich ja da wieder der Kreis, ne? Dann das Commitment oder die Entscheidung, vielleicht was anders zu tun.
Genau, also wir, wie gesagt, 2 Tage später gehen wir da in eine Retrospektive. Die geht auch nochmal größenordnungstechnisch 3 Stunden. Und da ist immer das Erste, was wir machen, ist, wir fragen erstmal ab per Brainwriting, damit wir wirklich alle ungefilterten Ideen und Eindrücke auch bekommen. Fragen wir ab, hey, was ist euch denn am meisten im Gedächtnis geblieben von dem Spiel? Und vor allem, warum? Ja? Und das ist immer sehr, sehr, sehr spannend, weil wir daran nämlich auch sehr schön schon sehen können, dreht sich das um das Thema, was wir eingangs hatten, oder ist denen vielleicht im Spiel nochmal was ganz anderes mit aufgefallen? Ja, also, dass wir wirklich sicherstellen können, dass wir alle Themen auch erwischen. Und dann arbeiten wir uns daran ein Stück weit ab und dann gehen wir auf das, ich sag mal, Fokusthema, also das Thema, was aus der Analyse rauskam, worauf wir das ganze Spiel konzipiert haben. Und auch dazu lenken wir sie zwar ein Stück weit auf das Thema hin, aber wir fragen trotzdem immer zuerst das Team, was ist denn euer Eindruck bei der Situation? Da gab es eine Diskussion. Was denkt ihr, wie ist die gelaufen? Wie habt ihr die wahrgenommen? Und dann versuchen wir, das Team möglichst dahin zu leiten, dass sie selbstständig diese Abstraktion und diesen Übertrag machen und sie dazu zu begleiten, und dass wir sie selber durch Fragen dabei führen, ob, also diese Dynamik sich zu erarbeiten und dann auch zu bewerten und zu entscheiden, wollen wir die so behalten oder nicht. Da, wo sie vielleicht einfach, ne, man ist ja dann selber, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, da, wo das Team was vielleicht selber nicht sieht oder selber nicht wahrgenommen hat, wir aber was registriert haben, geben wir natürlich auch unsere Beobachtung mit rein. Ne? Und dann sagen wir, okay, ihr habt jetzt das und das und das alles gesagt. Uns ist aber noch das und das aufgefallen. Was ist denn damit?
Ja. Ja. Und ist es so, ihr würdet jetzt nicht mehr die Charaktere einladen, ne? Also, weil ich meine, ihr müsst euch ja trotzdem auf die Situation beziehen, ne? Also, und dann aber sagen, ach, guck mal, in der Taverne, als ihr losgegangen seid, da hatte noch jemand eine Idee und die hat aber kein Gehör gefunden. Ne? Ich meine, wie referenziert ihr darauf? Also, weil es gibt ja den Charakter, ja, der das gesprochen hat und diese Idee hatte, aber das ist ja ein Teammitglied, was eine Idee hatte, die kein Gehör gefühlt hat. Also fragt ihr jetzt das Teammitglied und sagt, Mensch, Peter, fandst du das optimal? Oder geht es eher so, Gott, das ist dann so ein, das ist doch so ein reflexives Fragen, oder? Den Stellvertreter, das heißt, den Charakter fragt.
Ah, okay.
Genau, ich versuche rauszufinden, wie ihr diese Situation in Erinnerung ruft und von wem ihr dann eigentlich die Bewertung haben
die
wollt.
Die Bewertung holen wir uns ganz klar von den Teilnehmenden. Die Bewertung holen wir uns nicht von den Charakteren. Sondern es wird wirklich gefragt, Peter, was hältst du von dieser Situation? Aber wir bleiben trotzdem immer sehr nah dabei zu sagen, okay, als Elatiel und Alynia und Pippa in der Taverne waren, haben sie diskutiert. Peter, wie lief deiner Meinung nach diese Diskussion? Ja, weil diese Abstraktionsebene schafft eine Distanz und die schafft auch wieder eine psychologische Sicherheit. Das heißt, du kannst dann halt sehr schön über die Sachen diskutieren, auch wenn du vorhin als Charakter daran beteiligt warst, du warst es ja nicht selber. Das heißt, du kannst über diese Sachen sprechen, ohne dass du dich selber emotional involvieren musst. Und das bringt eine Sicherheit mit rein und deswegen können die Leute da auch leichter, offener und konstruktiver drüber sprechen.
Müsst ihr da manchmal, also erlebt ihr, weil ihr habt ja vorhin auch gesagt, es gibt natürlich einige, die lieben das, die kennen das vielleicht auch, ne, und tauchen da schnell und voll ein in dieses Rollenspiel. Merkt ihr dann manchmal bei so einem Debriefing, bei der Retro, dass einzelne Teilnehmende vielleicht doch wieder geneigt sind, auch in die Story hineinzutauchen und einfach zu sagen, ja, aber hätten wir doch damals noch den Krug von dem Besitzer mitgenommen, dann wäre alles anders gewesen.
Ja, das passiert. Das ist auch gewollt, weil eine weitere wirklich schöne Methodik des Pen and Paper Spiels ist, dass die Situationen so konkret sind. Na, das ist, wenn es um Entscheidungsfindung geht, das ist ja, irgendwas ist nicht passiert und dann oder irgendeine Entscheidung wurde getroffen und es hat sich rausgestellt, dass die war nicht optimal. Und dann ist es oft in einem Team, im Arbeitsalltag, ist es ja super schwer nachzuvollziehen, wer hat da welche Mail nicht genau gelesen, wer hat da ein Meeting verpasst, wer hätte da noch das und das und das. Und da kommen tausende Sachen zusammen. Beim Pen and Paper, die Entscheidungswege sind kurz und sie sind vollkommen klar, weil alle waren am Tisch und die Aufgabe war eine sehr geradlinige. Ne? Und deswegen ist es... nehmen wir praktisch diese Komplexität aus der normalen Entscheidungsfindung, können wir dadurch ein Stück rausnehmen und wirklich auf die Dynamiken gucken wieder. Wirklich wieder gucken, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen, aufgrund welcher Persönlichkeiten oder aufgrund welcher Motivationen, ohne dass da eben eine nicht gelesene E-Mail dazwischen steht. Und deswegen ziehen wir praktisch das Spiel und die Situation des Spiels als Referenz heran und sagen, guck mal, das ist ja ganz klar, ne? Also hier haben wir ganz klar gesehen, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht und das war, was hinten rausgekommen ist. Genau, referenzieren praktisch das Spiel wieder, um da dann Dynamiken aufzuzeigen oder zu beschreiben.
Ja. Okay, und natürlich kann man das, ne, je nachdem, wie viel Zeit ihr dann und wie viel es auch zu beobachten gab, ne, entwickelt ihr beziehungsweise macht ihr das sichtbar, besprechbar für die Teilnehmenden. Was ist euch dann wichtig? Also wie sollen die Teams dann damit umgehen, ne, von dem, was sie jetzt erkannt haben.
Also das Wichtigste und das Allerwichtigste ist, dass wirklich alle Teammitglieder ein tiefgreifendes Verständnis davon mitnehmen, wie dieses Team funktioniert. Selbst wenn sie sagen, sie ändern jetzt noch gar nichts, ja, aber ein Verständnis davon zu haben, warum Dinge passieren, führt dazu, dass du überhaupt im Alltag erst in der Lage bist zu erkennen, oh, Moment mal, wir fallen gerade wieder in Muster XY rein und erst wenn du diesen Schritt hast, dann kannst du sagen, ah, ich merke gerade, das und das passiert, jetzt kann ich eine Pause reinhauen, wollen wir das jetzt wirklich so machen oder wollen wir jetzt gucken, ob wir es diesmal anders tun? Ja, das heißt, das, was sie auf jeden Fall mitnehmen müssen, was unser Herzensding ist, ist wirklich, dass jeder und nicht nur rational, also nicht nur rational, okay, ich habe jetzt hier Textbook-mäßig, ich habe ABC gelernt, wir machen XY, sondern wirklich tief in sich drin, emotional und einfach durch dieses Erleben verstanden hat, was, warum, wie funktioniert, um es eben dann im Alltag erkennen zu können und dass dann die Möglichkeit besteht, zu intervenieren. Und wenn wir dann noch on top in der Retrospektive das schaffen, wirklich konkrete Alternativen schon zu erarbeiten, dann ist das natürlich richtig gut, ne? Aber das ist mehr so, das ist so das Sahnehäubchen, was auf unserem Gesamtcupcake mit drauf ist.
Ja, und merkt ihr das oder visualisiert ihr das auch für die Teilnehmenden in irgendeiner Art und Weise? Weil ich meine, es ist ja, ne, klar, Kommunikation, Menschen, Komplexität, ich meine, da gibt es ja viele Einflussfaktoren, die ich natürlich gar nicht vorhersagen kann und was dann genau, ne, in der Situation passiert. Aber es gibt ja Bedingungen oder, wie ihr sagtet, ne, Verhalten, sagen universelles Verhalten, ne, dass man einfach sagt, okay, Moment, mir ist was aufgefallen, ne, man spiegelt was oder man sagt, da wollen wir das, ne, man macht doch mal einen Entscheidungsmoment, baut man mit ein. Es gibt ja Verhalten, was hilfreich sein kann in der einen oder anderen Situation. Visualisiert ihr das oder wie mit was gehen die Teilnehmenden dann raus? Also mit dem klar Erleben, mit dem Verständnis, mit dem Gespräch darüber. Aber wie stellt ihr eigentlich sicher, dass die das dann auch machen, wenn ihr nicht mehr da seid?
Ja, auch das ist abhängig von ein paar Sachen. Die Retrospektive ist meistens online. Da arbeiten wir gerne zum Beispiel mit Concept Board, ne? Also mit einfachen Prinzipien, damit sich eben auf den Inhalt konzentriert werden kann, damit da jeder einen Zugang zu hat. Bei Wunsch erstellen wir auch ein Übergabedokument, also da schreiben wir auch einfach alles nochmal zusammen und schicken denen das. Wie stellen wir sicher, dass die das auch machen? Gar nicht. Das ist also, wir kommen natürlich gerne nochmal. Man kann das ja beliebig lange fortführen, sage ich mal. Aber unser normaler, initialer, erster Workshop ist eben dafür da, diese Erkenntnisse zu generieren, dieses Verständnis zu generieren. Und wie bei jedem Coaching gilt, wer nicht gecoacht werden will, kann nicht gecoacht werden. Das ist bei uns nicht anders. Also wir können die Leute nicht zwingen, was zu tun. Wir können die nicht dazu bringen, was zu tun, was sie nicht selber wollen. Und das ist immer Arbeit. An sich zu arbeiten ist immer anstrengend.
Absolut, absolut. Und ich denke mal, also ich habe verstanden, genau, allein schon die Erhebung am Anfang, ne, der Fragebogen, die Listening Sessions sozusagen, allein das würde ich schon als, ne, Intervention zählen, ne? Das macht ja.
Das schafft auch schon Bewusstsein. Ja, also wir bringen da natürlich auch schon mal Gedankengänge in Gang, ne, wenn du die Fragen gestellt bekommst.
Ja. Genau, ne? Also dann natürlich der Pen and Paper Workshop, ne, der Storytelling, der Moment, die Charakter, die Interaktion dann natürlich, ja, im geschützten Raum. Und dann nochmal die 2 Tage, die dazwischen sind, und die Reflexion, ne? Das macht ja in sich auch schon was mit den
Genau, das ist ja auch, ne, ein zeitlicher Prozess. Also da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, zwischen dem Analysegespräch und dem ersten Workshop liegen 6 Wochen. Das ist zum einen, weil wir diese Zeit brauchen in der Vorbereitung, in der Konzeption. Da ist natürlich auch einfach ein kreativer Prozess mit drin, der einfach auch aufblüht und dann ein bisschen Zeit. Dann das Erstellen von diesen Spielmaterialien. Manche Sachen müssen wir noch bestellen oder produzieren lassen. Das, da brauchen wir einfach diese 6 Wochen. Das heißt, das Team hat quasi ab dem Moment, wo die Leute diesen Fragebogen beantwortet haben, haben die 6 Wochen Zeit, wo es schon mal natürlich rattert, das um Gottes Willen nicht durchgängig jetzt 6 Wochen bei den Leuten, ne? Aber wo sie da vielleicht auch schon mal selber ins Gespräch kommen können, sagen, ja, bei dem Fragebogen, bei der Frage, wo sie vielleicht auch schon selber in Austausch gehen möchten und natürlich auch, wo sie eine Erwartungshaltung entwickeln, was sie jetzt denken, was da rauskommt. Natürlich machen die sich Gedanken, was haben die anderen wohl geschrieben, ne? So, mal gucken, was die da jetzt, was auch diese Spannung, ne, diese Vorspannung, da passiert irgendwas vollkommen Abgefahrenes. Ich habe vielleicht noch keine Ahnung was, aber oh mein Gott, vielleicht wird's richtig cool, ja. Also das ist ja auch ein Prozess. Und dann das Spiel und die Retrospektive, das ist ja dann auch was rein vom Mental-Ding her quasi auch so eine Woche dominieren kann, weil du hast dann zum Beispiel Anfang der Woche das Spiel, Ende der Woche die Retro. Das ist dann eine Woche lang präsent, dieses Thema. Ja, da wird dann auch nebenher drüber gesprochen. Und dann nimmst du dieses Übergabedokument noch mit und dann, je nachdem, wie sehr die selber aus sich raus, genau wie irgendwie gerade gesagt hat, ins Tun kommen können. Ne? Wir können niemanden ins Tun zwingen. Ja, das müssen die selber machen. Und dann können die halt mit diesem Dokument, diesen Drive noch so lange mitziehen, wie sie eben können. Und in diesem Dokument versuchen wir halt einfach, ihnen da wirklich nochmal möglichst viele Anknüpfpunkte, Impulse, nochmal ein paar Tools an die Hand zu geben, um diese Hemmschwelle des Tuns nochmal so gering wie möglich zu setzen, dass sie da wirklich was haben, was sie an die Hand nimmt, womit sie nochmal weiterlaufen können. Und nicht so, okay, wir stehen jetzt hier und jetzt haben wir nichts und wie geht's jetzt weiter?
Ja, gut, ist ja die Beziehung sehr individuell natürlich von Team und Thema, aber gibt's vielleicht so ein paar Sachen, wo ihr sagt, oh, das eignet sich besonders gut nach einem nach einer Zusammenarbeit mit euch oder dann nach einem Pen and Paper Workshop, nach dann der Retro, wo ihr sagt, wenn die Teams die auf diese Dinge noch fokussieren oder weiß nicht, vielleicht nochmal eine Retro machen oder das einfach als Anschluss nehmen, um weitere Themen, die vielleicht im Übergabedokument stehen. Ja. Also,
wenn du Teams hast, die zum Beispiel sowieso einen Coach haben oder viele Teams versuchen ja auch selbstständig ein Stück weit agil zu arbeiten. Das heißt, viele Teams, die zu uns kommen, haben ja ein Bewusstsein für Workshops, für Coaching und so weiter. Das heißt, viele von denen haben auch selber schon eine regelmäßige Retrospektive. Sei die jetzt alle 4 Wochen oder alle 8 Wochen. Da bietet sich natürlich mit an, das einfach mit einzubauen und zu sagen, wir setzen uns sowieso jeden Monat hin und machen vielleicht hier irgendwie diese 4-Felder-Geschichte mit, wo stehen wir, wo wollen wir hin, bla bla bla. Und dann nehmen wir da einfach einen Slot mit und arbeiten nochmal an diesem Dokument weiter oder nehmen halt in dieser eigenen Retro diese Themen mit.
Eine Sache, die wir auch eingangs gesagt hatten, aber wir suchen natürlich auch nach diesen Stellschrauben. Also wir suchen auch ganz aktiv nach, wo ist die kleinste Schraube oder wie hatte Jasmin gesagt, der längste Hebel mit dem kürzesten Hebelarm. Nee, andersrum. Egal.
Also alles gut.
wo kann man wirklich kleine und einfache Sachen tun, die eine ganz große oder eine großmöglichste Auswirkungen haben, weil je kleiner der Aufwand, den du reinstecken musst, desto eher machst du es natürlich. Ne? Und das sind da gucken wir auch bei unseren, wenn wir tatsächlich irgendwie so Alternativen erarbeiten oder Handlungsempfehlungen, gucken wir natürlich auch auf sowas. So. Und wie ist das Team drauf? Wir hatten zum Beispiel mal ein Team, die mochten sich untereinander auch alle sehr gerne und bei denen war ein Thema, wir haben alle, also es war auch priorisieren von Aufgaben und wir haben alle viel zu viel auf dem Tisch und denen haben wir eben empfohlen, sich einen Buddy zu suchen, durch den sie alles einmal durchfiltern und der von außen sagt, du hast da jetzt keine Zeit mehr dafür, das wird dir zu viel, weil das ist eine Freiheit, die wir uns selber nicht nehmen. Wir können immer noch mehr machen, wir können immer, klar schaffen wir diese Aufgabe auch noch. Es ist unfassbar schwer für sehr viele Menschen, Nein zu sagen. Aber von außen ist es ganz offensichtlich zu sagen, du, dein Tag hat nur 24 Stunden und ich glaube, das muss jetzt hinten runterfallen. Und das hat in dem Team den Charme, dass die sich eh schon alle sehr gerne mögen und gerne Zeit miteinander verbringen. Und da haben wir uns gesagt, nehmt euch einmal die Woche eine halbe Stunde, trinken Kaffee zusammen und geht eure To-Dos durch. Und das ist was Kleines, was ihnen Spaß macht. Und da sind wir uns relativ, also bei sowas können wir uns relativ sicher sein, dass das dann noch umgesetzt wird.
Ja, ja, aber wie gesagt, ich bin gerade so überwältigt, weil es gibt ja so viele Themen, ne? Ich habe ja verstanden, ihr könnt das ja auf der einen Seite skripten, auf der anderen Seite natürlich die Themen, die die Teilnehmenden mitbringen und dann noch die ganze Situation, dass diese fiktiven Charakteren oder Anteile des Charakters interagieren und dann noch in die Retro danach. Wow, also ich glaube, da ist ja wahrscheinlich jetzt irgendwie kein Thema, was irgendwie nicht adressiert werden könnte. Aber habt ihr irgendein besonderes Erlebnis also bei diesen unzähligen Teams und Pen and Paper Sitzungen?
Also ich würde gerne noch kurz sagen, weil du gerade meintest, ne, man kann irgendwie alles machen. Das ist schon richtig, aber es gibt natürlich ein Limit. Also wenn ein Team schon wirklich dysfunktional ist, wenn die sich schon wirklich an die Gurgel gehen und gar nichts mehr läuft, dann um Gottes Willen spielen wir mit denen kein Pen and Paper. Also da muss dann schon eine Vorarbeit geleistet werden. Also das muss man auf jeden Fall auch klar sagen. Das ist eine Grenze von unserem Format. Ne? Also wir können Teams besonders gut helfen, die merken, okay, es knirscht irgendwas, es könnte irgendwie geiler laufen, aber grundsätzlich kommen wir miteinander klar. Ja.
Okay, also keine klassische Konfliktintervention mit Pen and Paper.
Nee, das ist was, das kann echt in die Luft fliegen. da hat dann niemand was von. Nee.
Ja, ja. Gibt es sonst noch Themen, also weil wir gerade bei dem Thema sind, Limits, wo ihr sagt, das ist jetzt auch, da sagt ihr auch eher, nee, da würde ich lieber was anderes empfehlen, statt jetzt ein
Ja, tatsächlich, also wir brauchen dadurch, dass Pen und Paper als Methode oder auch als Spiel im Privaten nach wie vor sehr unbekannt ist, brauchen wir Leute mit einem offenen Mindset, die sagen, okay, ich weiß noch nicht genau, wie das in diesem Workshop ablaufen wird, aber ich lasse mich mal drauf ein. So, das heißt, wenn jetzt da ein Team herkommt, wir hatten das tatsächlich mal, da haben wir mit einem Coach gesprochen, der angefragt hatte für sein Team und dann meinte der nach einer Weile, naja, das klingt irgendwie alles cool und ich sehe das Potenzial in der Methode, aber ich weiß nicht, ob da meine Leute sich so drauf einlassen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das ist, wenn das dein Concern schon ist, dann passt es vielleicht einfach wirklich nicht zusammen. Ne? Also
okay, ja,
das ist dann einfach so. Also wir brauchen Leute, die Offenheit mitbringen, zu sagen, das wird jetzt irgendeine Form von Workshop, das wird uns irgendwas bringen, ich habe noch keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich lasse mich drauf ein.
Ja, ja, absolut. Ich denke, das ist wie bei jedem Spiel, ne? Wenn wir gezwungen werden zum
Genau, das
Spiel,
funktioniert
dann
nicht, genau.
Wird das, dann ist, funktioniert diese Uridee gar nicht, ne? Weil du ja auch ein Stück weit die Energie, den Fokus, das Mitwirken der Spielenden genau. Ja benötigst. Ne? Okay, verstehe. Vielleicht noch ein paar abschließende Fragen, einfach so. Ne? Also, was ist das besonderste Erlebnis? Irgendwas Besonderes, wo ihr sagt, oh, das ist damals möglich geworden, weil ein Team ein Pen and Paper Rollenspiel gespielt hat. Gibt's da irgendwas?
Also ein Moment, an den ich immer wirklich gerne denke, weil der einfach wirklich die Essenz, so da, wo unser Herzblut reingeht und was wir beide auch aus dem Pen and Paper mitgenommen haben und was wir durch Pen and Paper gelernt haben als Personen. Wir hatten ein Team das waren großteils, ich sag mal, Männer 40 aufwärts, ne? Und die hatten eine Situation im Spiel, wo einfach so ein paar Minuten so wichtig Rollenspiel passiert ist in einer ganz verletzlichen Form, wo der Bruder von dem einen Charakter, den haben sie gesucht und den haben sie dann gefunden tot und der Charakter war natürlich sehr aufgewühlt und dann ist dann Andra hingekommen und hat ihm so die Hand auf die Schulter gelegt und ganz, es war ein sehr emotionaler Moment einfach, den die gibt's beim Pen and Paper, die gibt's in längeren Kampagnen sehr viel, wenn die Leute wirklich dann reingehen, wenn sie sich auf dieser Ebene nochmal gegenseitig vertrauen und da wirklich so verletzliche, emotionale Momente ausspielen. Und das war wirklich schön mit anzusehen. Da hat man gemerkt, da passiert gerade wirklich ein Moment zwischen zwei Menschen, obwohl die zwei Rollen spielen, in einem professionellen Setting, in einem Arbeitssetting. Aber das war ein wirklich ganz roher Kontakt zwischen zwei Menschen. Und das ist was, da denke ich bis heute dran, weil das so schön war, einfach zu sehen, dass diese Emotionen, die da kommen, die sind jetzt auch gerade echt, obwohl alles fiktiv ist. Aber da lassen sich zwei Menschen gerade wirklich aufeinander ein. Ich meine, das ist das ist einer der allerbesten Fälle ja auch in einem Arbeitsteam, dass du dich auf deine Kollegen auch emotional einlässt, dass du denen vertraust, nicht nur auf einer fachlichen Ebene, sondern auch auf einer menschlichen, ne?
Wow. Okay, Jasmin, du nix, ich
ja,
rede dich nicken.
Ich habe die Szene gerade vor meinem geistigen Auge und die war so, ja, die war so schön und die war so ergreifend. Ich muss zugeben, was mich immer wieder ein kleines bisschen schelmisch freut, das gebe ich gerne zu, ist dieser Moment in der Retro, wo du kurz vorher hattest dieses wir sind viel disziplinierter, so machen wir das nicht. Und dann dieser Moment, wenn bei den ersten zwei Leuten der Groschen fällt und du diesen Wechsel im Gesichtsausdruck siehst, so von oh Mist. Ich muss zugeben, es freut mich immer so ein kleines bisschen.
Ja. Absolut. So der, ich habe mir aufgeschrieben hier, vielleicht schreibe ich das in die Shownotes, ne? So eine co-kreierte Metapher für Teamdynamiken, ne? Weil ja doch jeder auch so mitarbeitet und das mit entstehen sich mitentwickeln lässt sozusagen. Ja,
absolut.
Mensch, ich habe verstanden, nur noch, weil ich die Frage unbedingt stellen wollte. Die Retro, habt ihr gesagt, die kann man online machen. Kann man denn auch den Rollenspielteil online machen? Oder sagt ihr, das ist dann so anders, das ist vielleicht nicht so.
Wir empfehlen in den meisten Fällen, das Pen-and-Paper-Spiel so zu machen, wie das Team auch zusammenarbeitet. Das bedeutet, wenn das Team in der Regel vor Ort zusammenarbeitet, empfehlen wir vor Ort zu spielen. Wenn das Team in der Regel remote arbeitet, dann empfehlen wir auch remote zu spielen. Nicht immer, es kommt drauf an, aber die so als Grundregel sozusagen, weil die Teamdynamiken sind natürlich nicht komplett konträr, aber sie shiften sich doch sehr durch diese, ich sag mal, die Zoom-Etikette, ja. Und alle Auswirkungen, die das halt auch auf ruhigere, lautere, introvertierte, extrovertierte und was nicht alles hat, ja.
Verstehe. Und trotzdem kann man ja dann auch online auch gemeinsam einen Charakter repräsentieren. Das ist ja dann
alles. Also wir haben auch virtuell gestartet. Genau, wir machen das Ganze auch auf Deutsch und Englisch. Die Teamgröße geht bis 15 Personen. Haut alles hin.
Ja. Wow. Mensch, also ich habe das Gefühl, ich mache mit der nächsten Frage wieder ein Fass auf, weil ihr ja da so auf ganz vielen Ebenen facilitierend unterwegs seid, beobachtet, Spiel leitet, aber auch NPC spielend, ja. Das ist ja, da passiert ja doch einiges, verstehe ich, dass ihr da gerne zu zweit seid. Was ist denn, wenn ihr es runter brechen müsstet, vielleicht auf einen, vielleicht maximal zwei pro Person, ein ultimativer Facilitation-Tipp, den ihr unseren Hörenden so mitgeben wollt. Das muss jetzt gar nicht nur auf Pen and Paper gemünzt sein, aber wo ihr sagt, Mensch, das ist was ganz Wichtiges.
Also mein Nummer eins Ding ist immer, wenn du denkst, das ist vollkommen klar, nein, das ist es nicht, sag's lieber nochmal extra dazu. Also dieses gerne nochmal dazu einladen, sich selber einfach öfters mal zu hinterfragen, treffe ich hier gerade eine Annahme? Also gehe ich davon aus, mein Gegenüber weiß das oder weiß ich garantiert 100% sicher, dass die Person das weiß? Im Zweifelsfall ist die Antwort in der Regel nein und dann sag's lieber einfach nochmal.
Ja, da dann anknüpfend, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Da erzählen wir jetzt niemandem was Neues, aber die gehen meistens wirklich sehr weit auseinander. Es passiert regelmäßig, dass Menschen bei uns in der Retrospektive feststellen, ich bin ein sehr aktiver Teil des Teams, ich rede sehr viel und deswegen kommen manchmal andere Leute nicht zu Wort. aber das wirklich erst feststellen, dadurch, dass einmal drüber geredet wird, wie die Diskussion abgelaufen ist und manche dann eben sagen, na, ich hätte eigentlich noch ganz gerne das und das, aber da waren wir schon weiter. Es passiert ja nie aus böser Intention. Ne? Es ist ja, jeder gibt ja immer sein Bestes. Das ist ein Tipp von mir oder was mir oft auffällt. In den allermeisten Fällen haben Menschen keine bösen Absichten, wenn sie irgendwas tun auf Arbeit. Aber Muster fahren sich ein, Sachen wiederholen sich immer wieder, man wird hier mal unterbrochen, hier mal nicht berücksichtigt und dann denkt man sich, boah, die machen das doch, die halten mich doch. Nee, anderer Top-Tipp geht genau in diese, es ist aber auch wieder die Richtung, ist einfach Kommunikation, es kann nicht überschätzt werden. Es ist immer, immer, immer das Wichtigste, klar zu kommunizieren, wie Jasmin auch gemeint hat, sich darüber bewusst zu werden, was klar ist. Sachen, die für dich vollkommen offensichtlich sind, sind für andere, da hast du gerade einen riesen Gedankensprung gemacht. Hm. Ja, Kommunikation, Offenheit und lieber einmal zu viel nachfragen.
Mhm. Ja, danke schön. Und also ich glaube, das habt ihr schon beantwortet, aber vielleicht einfach noch mal so als vorletzte Frage, was ist so die geheime Zutat von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel für euch?
Oh, die Leidenschaft! Wir stehen da privat so hart drauf seit Jahren und dieses Pen und Paper ist eigentlich wie so ein eigenes, vollwertiges Forschungsfeld. Es ist komplett wurscht, ob ich Physik studiere, Quantenmechanik, Quantenelektro, sonst irgendwas mache. Du wirst nie fertig, ja, weil es gibt immer noch mehr zu entdecken. Und beim Pen und Paper ist es halt genau so wahr. Es gibt einfach immer, das können wir noch ausprobieren, diese Mechanik, so eine Art von Geschichte, ich will so ein NPC einbauen. Und da einfach immer mit diesem Beginners-Mindset so, oh mein Gott, das und das habe ich alles noch nicht probiert, das gibt's noch. Und mit dieser Begeisterung und dieser Leidenschaft dann da reinzugehen und diese Geschichten zu schreiben. Und die transportiert sich halt. Ja, die transportiert sich.
Ja, also privat als auch professionell als Spielleitung. Es ist nicht deine alleinige Verantwortung. Jeder ist in der Verantwortung, ein gutes Spiel zu machen. Aber wenn du reingehst und wenn du Bock hast und wenn du deine Leidenschaft einfach teilen willst, ne, ist ja nicht mal aufs Pen and Paper begrenzt. Ist ja wie alles im Leben. Ne? Es macht immer Spaß, leidenschaftlichen Leuten beim Reden zuzuhören. Egal, auch wenn einen das Thema selber überhaupt nicht interessiert. Aber das ist immer schön und da die Leute da mitzureißen und im besten Fall auch noch so 2-3 Leute vielleicht anzufixen. Ne? Also es kommen dann nach jedem Workshop kommen eigentlich 1-2 Leute und sagen, ja, ich kann man das auch privat machen und wie mache ich denn das und wo fange ich denn da an? Und das ist sowas, da geht uns das Herz auf. Das ist wirklich die größte Motivation, die wir so haben oder kriegen können, wenn wir merken, Leute haben da jetzt gerade was entdeckt für sich.
Cool. Ich glaube, das wurde auch hörbar für mich auf jeden Fall und wahrscheinlich den ein oder anderen Hörenden und die ein oder andere Hörende da draußen. Das ist super. Verratet ihr uns noch, was es mit 12 or Higher auf sich hat?
Oh ja, natürlich. Ja, 12 or Higher ist unsere grundlegende Spielmechanik. Wir haben diese 5 Attribute, die sagen, was dein Charakter kann. Und dann haben wir einen Würfel. Und wenn Würfelwurf plus Attribut zusammen 12 oder höher sind, dann hat es geklappt. Also, if you reach 12 or higher, you succeed.
Okay. Ja, spannend. Cool. Vielen Dank, genau, an euch beide. Ich habe so nur noch die abschließende Frage. Gibt es irgendwas, über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wo ihr sagt, das ist aber, das haben wir irgendwie vergessen. So viel passiert in den letzten 70 Minuten.
Ich denke, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall, haben wir alles. Man könnte jetzt in jedes von diesen Einzelthemen nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge abtauchen. Aber das
ja, absolut.
Das Wichtigste haben wir.
Ja, ich mache Folgendes. Ich verlinke natürlich eure Kontaktdaten, eure Webseite und alles, was ihr mir noch so zuschickt und baue das so in den Podcast ein. Und wer dann noch Fragen hat oder neugierig ist oder irgendetwas nochmal hören möchte, möge euch dann natürlich ganz pragmatisch kontaktieren.
Ja, also das ist auch der Aufruf von uns. Am allerliebsten spielen wir Pen & Paper und am zweitallerliebsten reden wir über Pen & Paper. Deswegen, wir freuen uns immer, wenn jemand mit uns über Pen & Paper reden möchte.
Ja, aber sag mal, so eine Stunde kann man nicht spielen, ne? Also es braucht schon, oder gibt's auch Pen & Paper so Episoden oder kleine Teile, wo ihr sagt, ach, das kann man auch mal im Zug spielen. So.
Wir haben mal ein Lunchtime-RPG gemacht, das war eine Stunde, das hatte aber natürlich ganz, ganz andere Anforderungen, ne? Also auf eine Stunde irgendwas mit Teamdynamiken, nein, auf keinen Fall. Da waren wir bei einer Konferenz, und wir waren, das war so ein, probiert dieses Format mal aus, trefft mal Leute in einem Setting, wie ihr noch nie Leute getroffen habt, erlebt mit denen eine Stunde lang ein irres Abenteuer und dann habt ihr euch kennengelernt und könnt danach gleich über was quatschen. Viel Spaß. Team Development mäßig geht da natürlich nichts, das ist zu kurz.
Das ist nicht möglich, ja. Wow. Vielen lieben Dank. Einmal nach Berlin und einmal nach Karlsruhe an euch beide. Danke, dass ihr genauso geteilt habt, was ihr macht und wie ihr die Teilnehmenden einladet und was ihr dafür wissen müsst, wie ihr das designt, und um dann diese Gespräche auch zu ermöglichen, die Teams dann helfen, besser zu werden, was auch immer das
dann ja, bedeutet, vielen, ne? Vielen lieben Dank. Es hat super viel Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung.
Schön. Ja, sehr gerne. Und an all unsere Hörenden. Schaut rein, hört rein auf der Podcast-Seite oder in eurem Podcast-Player. Gibt's ganz viele Informationen, auch ein paar Texte, ganz viele Links zu den unterschiedlichen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Es gibt ganz viel auch nachzurecherchieren, herunterzuladen, um einfach einen Eindruck zu bekommen, wie Serious Games euch und euren Teams dabei helfen können, Workshop-Ziele zu erreichen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian.
Ihr erreicht Julian unter hallo@keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.